Hallo und herzlich willkommen zum Bagdad Software Podcast. Heute ist Samstag, der 18. September 2010 und ihr hört die 26. Folge. Am Mikrofon, wie immer, Christoph Hofmann, a.k.a. Sicarius. Am heutigen Samstag sind wir hier mit insgesamt 8 Leuten versammelt und nehmen die neueste Folge der Laberecke auf. Wer mehr darüber erfahren will, was die Laberecke eigentlich ist, der soll sich den zugehörigen Eintrag einfach durchlesen. Ansonsten ist unser Thema mal wieder eine Freestyle-Folge, das heißt, wir unterhalten uns über die Spiele, an die wir gerade denken, wenn wir dann das Mikrofon an den Mund gehalten bekommen. Wir sind in diesem Fall Daniel, a.k.a. J.K. Slavik.
Hallo.
Tobias, a.k.a. Rondre.
Hi.
Timo, a.k.a. Erstkicker.
Servus.
Sebastian, a.k.a. Melis.
Moin.
Der zweite Daniel, a.k.a. Eis.
Hallo.
Und Dana, a.k.a. Elektrohexe.
Einfach, hallo. Ich esse
gerade, okay. Und damit gebe ich ab in die Diskussion. Also das Spiel, das mir momentan im Herzen liegt, ist BlazBlue Calamity Trigger, das ja vor kurzem auf PC erschienen ist. Wer es nicht kennt, das ist ein reines 2D-Beat'em-up. Ungefähr wie Street Fighter, nur eben 2D komplett. Also auch die Hintergründe sind nur angedeutet 3D. Was es von Street Fighter abhebt, sind zum einen die richtig skurrilen Charaktere mit ihren Special Moves und so. Und vor allem die Aufmachung. Also die Musik ist geil, die Umgebungen sind genial und die Charaktere sind sowieso vollkommen japanisch übertrieben und so. Also das macht richtig Spaß, daran rumzumachen. Klar, ich bin unfähig wie Hölle und mache meistens nur Buttons, aber es macht trotzdem Spaß, weil es drumherum und so stimmt. Was ist denn dein Eindruck, Eis?
Ich, der das Spiel noch nicht spielen konnte, durfte, wie auch immer. Und nein, ich habe es mir auch bestellt, nachdem es dann für PC angekündigt worden ist und jetzt auch seit wann? Ich glaube 2 Wochen jetzt zu Hause rumliegen und es tut jedes Mal weh beim Gucken und nicht spielen können. Ist auch schon installiert. Aber es schaut auf jeden Fall, nachdem ich das jetzt hier mal angespielt habe, zugänglicher aus als etwa so ein Street Fighter 4. Ich sagen muss, was die Kombos anging oder auch die gesamte Präsentation. Die war bei SF4 nicht verkehrt und auch sehr performant etc. pp. Aber bei Bless scheint alles direkt vom ersten Eindruck so, wirkt auf mich zumindest halt eben saugut, ziemlich gut umgesetzt.
Ist natürlich im Kern trotzdem ja noch ein vollwertiges Beat'em'up, also die Kombos, bis man die alle auswendig kann und so Zeug, da ist man wahrscheinlich genauso lange beschäftigt wie mit Street Fighter oder ähnliches. Also auf jeden Fall, wer Beat'em'up mag, der wird mit BlazBlue, denke ich, auf jeden Fall richtig legen. Und wie gesagt, das Drumherum, da gibt es zum Beispiel, wenn man die Kampagne durchspielt, lassen sich immer so kleine Mini-Episoden freischalten, da wird eine kleine Geschichte in Anime-Stil erzählt und so. Das ist genial, also das muss man unbedingt mal gesehen haben. Und so. Also unbedingt anschauen. So, Sebastian, ich weiß, du willst ein Spiel pimpen, das noch überhaupt nicht gespielt hast, aber trotzdem angeblich der absolute Hammer sein wird.
Das wird nicht nur der absolute Hammer, das wird das beste Spiel aller Zeiten.
Bestreite ich.
Das beste Spiel aller Zeiten.
Bestreite ich immer noch.
Das beste Spiel aller Zeiten nach BlazBlue.
Bestreite ich auch.
Das beste Spiel aller Zeiten nach...
Das ist irrelevant, weil es kann höchstens das beste Multiplayer-Spiel sein. Beim Singleplayer wird es garantiert wieder genauso uninteressant wie alle vorherigen Teile.
Genau, also der Singleplayer kann nur... Obwohl, die haben... Nein, es wird schlecht. Es wird auf jeden Fall schlecht. Aber ich meine, wen interessiert schon der Singleplayer, wenn wir von Call of Duty reden?
Genau.
Singleplayer, das ist eine nette Dreingabe dafür, dass man so wie ich fast 700 Stunden Modern Warfare 2 spielt.
Ja, er ist krank.
Ja, also ich freue mich tierisch auf Call of Duty Black Ops. Hab mich da jetzt ein bisschen auch schlau drüber gemacht. Man will ja nicht irgendeinen Schund kaufen, sondern schon was Gescheites in der Hand haben. So wie MW2, was totaler Schund war. Also Ice hat MW2 nicht gekauft. Guter Mann. Ich habe MW2 nicht gekauft. Guter Mann. Wir haben es geschenkt gekriegt. Aber geschenken Gaul guckt man nicht ins Maul. Und man kann das ja auch nicht dafür verschimmeln lassen. Ne? Das ist ja auch doof.
Achso, du hast quasi nur deshalb die 700 Stunden versenkt, weil es halt darum liegen hat.
Ja, stell dir mal vor, wie scheiße würde das denn aussehen, wenn es einfach neben 20.000 anderen Spielen in meinem Zimmer im Regal stehen würde.
Es fühlt sich dann so einsam. Ne?
Nein, aber es wird auf jeden Fall toll. Ich habe ja diesen Flame-Artikel über die Cheater-Situation geschrieben für Gamers Global, weil das Modern Warfare 2 im Moment einfach super unspielbar ist. Der Valve-Anti-Cheat-Schutz ist einfach super unfähig. Die Valve-Mitarbeiter sind einfach super unfähig, weil sie sagen, wir bannen nicht, weil Leute gemeldet werden, was wir hier anbieten, sondern wir bannen nur, wenn Valves Anti-Cheat uns sagt, der cheatet. Und wenn man, ich habe es im Artikel geschrieben, ganz genau weiß, dass der gängige Cheater mittlerweile WAC einfach ausschaltet, um zu cheaten, ist da irgendwo, geht der Sinn flöten. Aber mit Black Ops kommen dedizierte Server wieder, mit Aircon-Passwort, die Möglichkeit zu kicken, zu bannen und deswegen ist mir scheißegal, dass es schon wieder oder augenscheinlich nur über Steam vertrieben werden soll. Das steht noch nicht mal auf Gamers Global. Black Ops soll nur über Steam vertrieben werden, ne? Exklusiv hier auf Bagdad Software. Das ist mir scheißegal, dass es Steam-Pflicht hat. Es hat dedizierte Server. Awesome.
Ja, was hat es noch für Neuerungen jetzt im Vergleich? Ich meine, Modern Warfare 2 hatte ich ja schon erschlagen an Möglichkeiten. Also Modi sowie Waffen und das ganze Rängesystem, da bist du ja wie 10-mal durftest du von vorne anfangen. Ne?
Ja, 10 Prestige-Level gab es. Du hast im Prinzip bis Level 100 gespielt oder so.
Ja. Warst du sehr gut beschäftigt. Was gibt es da jetzt in 2 Black Ops Neues?
Also wenn du dich in Modern Warfare 2 erschlagen gefühlt hast von den Möglichkeiten, wirst du mit Black Ops nicht glücklicher. Du hast allein, ich glaube, 12 oder 14 verschiedene Waffen, Camouflages, die du jetzt freispielen kannst. Also so Warschau, Berlin und wie sie nicht alle heißen, also du hast neu dazu ist für Waffenaufsatz ein Flammenwerfer. Du kannst, wenn du dir einen Red Dot auf dein Maschinengewehr draufsetzt, kannst du dir aussuchen, wie das Red Dot aussieht, welche Farbe. Soll es echt ein Punkt sein? Soll es vielleicht ein Fadenkreuz sein oder vielleicht sogar ein Smiley? Wenn du ganz geil bist, machst du dir ein Smiley als Red Dot. Du kannst, ja, pinken Smiley geht auch. Du kannst deinen Clan-Tag Du kannst deinen Clan-Tag auf das Red Dot setzen, du kannst deine Waffe mit Schnitzereien versehen, du kannst dir verschiedene Tarnfarben ins Gesicht hauen. Je nachdem, welchen Perk du benutzt, siehst du anders aus. Benutzt du Hardline, hast du einen speziellen Gürtel an, benutzt du einen Perk, damit du mehr Munition trägst, hast du einen Munitionsbeutel an deinen Klamotten rumtragen, nutzt du den Ninja-Perk, siehst du aus wie Ninja, also ein etwas dunkleres. Also es wird nur schlimmer. Wer mit Modern Warfare 2 nicht glücklich wurde, weil es so umfangreich war, wird mit Black Ops überhaupt gar nicht glücklich.
Warum stecken sie danach so viel Arbeit in Singleplayer-Modus?
Das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Ich meine, wer braucht Singleplayer, wenn er diesen Multiplayer hat? Nein, aber was noch ganz wichtig ist, Black Ops bringt Modis ins Spiel, die es vorher, also in Modern Warfare 2 gar nicht gab, weil ja die Mod-Community da ganz wegfiel. Ist eine der wahrscheinlich bekanntesten und beliebtesten Mods aus Modern Warfare 1 war das Gun Game, wo du mit einer Pipi-Knifte anfängst und dich bis zur absoluten Superwumme hocharbeitest, nur um dann ganz zum Schluss ein Messer die letzten Kills zu machen, um überhaupt zu gewinnen. Und das ist jetzt von vornherein in Black Ops integriert, dieser Modus.
Klingt schon mal gut. Meinst du, also bei allem Spaß, der Singleplayer-Modus, meinst du, da gibt es irgendwann neue Impulse oder wird es wieder dasselbe durchgescriptete, storymäßig belanglose Erlebnis werden?
Also wenn ich mir das, was auf E3 oder Gamescom gezeigt wurde, angucke, diese Hubschrauber-Sequenz, wo du quasi wie in einem Rail-Shooter einfach in diesem Hubschrauber sitzt und mit deiner Kanone da am Rumschießen bist, wie so ein Wahnsinnigen, weiß ich nicht, ob das jetzt so ultra innovativ ist. Ich meine, das Szenario ist zwar ein etwas unverbrauchteres, es ist jetzt nicht Modern War wirklich, es ist auch kein Zweiter Weltkrieg, sondern es ist irgendwo dazwischen angesiedelt. Da stelle ich mir ganz okay vor, aber wirklich viel erwarten tue ich nach Modern Warfare 2 eigentlich nicht, auch wenn es jetzt nicht von Infinity Ward, sondern von Treyarch kommt, aber wie gesagt, ehrlich gesagt interessiert mich sowieso nicht.
Dann wissen wir ja, wo du dann 9. November dann versinkst.
Ja, ab 9. November bin ich dann leider für niemanden mehr erreichbar.
Gut zu wissen. Und da wir ja jetzt endlich mal eine Frau am Tisch haben, muss ich natürlich auch die Frau fragen, was für ein Spiel spielt sie denn gerade?
Ich hasse dich. So.
Das,
das mal, ja, einleitend.
Nee, ich das, ja, liebe Freunde, ist nichts Neues.
Nie. Ja, ich habe ja erst vor vielleicht 20 Minuten erfahren, dass wir das hier überhaupt machen. Deswegen, dementsprechend. Ja, im Moment spiele ich eigentlich nur Bioshock. Also es kostet mich eine Menge Mut, dieses Spiel zu starten, aber ich finde es total geil. Also ernsthaft, weil Ich finde es irgendwie schon toll, aber ich habe so viel Angst davor. Die schreien immer so viel und ich habe Angst vor meinen eigenen Geräuschen, die ich von mir gebe, meine Schritte und bla. Aber es ist schon gut. Aber ich kann dazu noch gar nicht viel sagen, weil ich habe es noch nicht weit gespielt, weißt
du? Ja, wie weit bist du denn ungefähr?
Spoiler alle!
Oh Gott!
Das Spiel ist jetzt seit 3 Jahren draußen, also bitte.
Ja, eben, das gilt nicht mehr als Spoilern. Ich bin in der Chirurgie. Und ja, es ist noch ziemlich am Anfang eigentlich. Ja, was soll ich jetzt so großartig sagen? Ich habe ja erst angefangen. Das Ding ist halt immer, das ist für mich eigentlich Stress pur. Immer dann kommen plötzlich diese Viecher wieder und schreien rum und du denkst dir nur, ah, fuck, von wo kommen sie? Aber es ist wie so ein, das ist irgendwie eine geile Panik. Weißt du, wie ich meine?
Ja, was fasziniert dich quasi, die Umgebung? Also,
die Atmosphäre. Wie gesagt, die Spielidee so an sich, also und diese krasse Unterwasserstadt mit diesen total irren Leuten, die spinnen ja völlig, ist ja voll geil. Ohne, die haben ja voll den Schaden ab, das ist so klasse.
Das ist Teil der Hintergrundgeschichte.
Ja, das ist richtig, aber ich finde das toll. Ich finde die niedlich. Aber das Einzige, was mich wirklich geschockt hat, also jetzt mal abgesehen von diesen wirklich entstellten, hässlichen, schreienden, verrückten Viechern, die immer noch behaupten, sie seien schön, was mich wirklich geschockt hat, war eine kleine tote Katze, die da rumlag. Ich dachte, was geht hier ab? Das war hinter einer Statue, da lag eine kleine tote Katze. Eine Mietekatze. Und die war kaputt. Das war das Einzige, was mich wirklich geschockt hat.
Da gibt es im zweiten Teil ein Easter Egg, da findet man Schrödingers Cat.
Eine was?
Schrödingers Katze findet man da.
Oh.
Die ist eingefroren oder in Stein gemeißelt.
Nee,
sowas.
Die liegt da einfach rum und dann wollte ich die angucken und habe ich festgestellt, dass ich über sie drüber laufe und sie wegdrehte. Dann hatte ich ein etwas schlechtes Gewissen und habe mich dann wieder dem Spielgeschehen zugewandt.
Little Sister ist dir jetzt schon begegnet,
ja,
oder?
Ja, die habe ich schon gesehen.
Ich vermute, du hast sie gerettet, oder?
Nee, so weit habe ich noch keine gesehen. Es war nur die, wo du da über dieses Gitter läufst und die liegt da unten und sticht dem Typ in den Kopf rein, was ich echt lustig fand. Ich hatte daran meinen Spaß. Ich habe auch den Leuten die ganze Zeit mit dem Schraubenschlüssel da die ganze Zeit auf den Kopf gehauen. Ich habe mich gefragt, kann ich die noch hässlicher machen, als sie schon sind? Mal gucken. Also ich habe die dann nur gesehen und dann kam dieser Typ in den Raum und schreit sie an und sie schreit ihn an und plötzlich kommt der Big Daddy von oben runter und ich denke, oh, was geht hier ab? Und dann war der Typ dann durch die Fensterscheibe und kaputt. Kaputt!
Also liebe Zuhörer, ich möchte noch einmal betonen, das ist von einer Frau dieser Kommentar gewesen.
Nee, ich bin ein Mann, der noch nicht im Stimmbruch ist. Ich bin gefühlte 5.
Christoph, du musst noch dazu sagen, Christoph, wenn die Leute das hören, Anfragen über Bilder, über eine Frau, die so insbrünstig über Ego-Shooter redet, bitte an Jester's Eyes.
Nee, ich sehe gemein gefährlich aus. Ich bin 1,59 groß. ohne die Schuhe. Mit den Schuhen bin ich 1,73.
Eine große Persönlichkeit.
Ja, ich bin innerlich groß.
Wirst du dich dann, wenn du 1er durch hast, irgendwann auch der 2er anspielen?
Na, Logo. Das war von vornherein klar, bevor ich den ersten überhaupt angefangen habe. Das macht eigentlich keinen Sinn, aber ich wollte es mal gesagt haben.
Ja, wieso? Vielleicht hat dir der 2er besser gefallen von den Reviews her quasi?
Ich habe den ersten mal angespielt, vor 2,5 Jahren, glaube ich. Da habe ich den angespielt, da fand ich den schon ziemlich geil, aber habe halt nicht viel gespielt. Also. Und ich hatte dann aber später eben, bevor der 2. rauskam, habe ich dann auch noch so einen Trailer dann davon gesehen und fand den schon so geil, dass ich dachte, okay, das musst du spielen. Ja, aber erst den ersten natürlich und dann erst den zweiten, weil, ne.
Klingt logisch.
Ja, das klingt logisch, so chronologische Reihenfolge.
Ja, aber es gibt da tatsächlich Leute, die das nicht beachten. Es gibt Leute, die haben Mass Effect 1 nicht gespielt und spielen das 2 direkt.
Es gibt ja auch Leute, die finden das Ende von Mass Effect 2 besser als das von Mass Effect 1.
Ich glaube, da sitzt sogar keiner am Tisch dafür. Aber dazu später mehr. Jetzt erstmal die Frage an Daniel 1, also ja, Jekyll.
Bioshock habe ich auch vor kurzem erst gespielt. Und die Stelle in der Chirurgie, die ist eigentlich so die heftigste, die mir bis jetzt begegnet ist. Ich bin so bis kurz vorm Schluss, aber hatte ich eigentlich schon wieder keine Motivation mehr, weil nach dem Schockmoment war das Spiel irgendwie für mich relativ langweilig. Und das Schlimme ist, ich habe den Schock eigentlich mit relativ wenig Fantasie sowieso von Anfang an irgendwie erahnen können. Das, was in der Chirurgie mich so fasziniert hat, war eigentlich so, dass da dieser Grundgedanke von Rapture so rauskam. Der Chefchirurg, der da gewesen ist, der hat die Möglichkeiten, die Andrew Ryan ihm auf Rapture gegeben hat, dass er sich frei entfalten kann, frei von allen moralischen Bedenken, hat er genutzt und quasi so wie Picasso nicht mehr Gesichter normal gemacht, sondern halt einfach zerschnitten und neu zusammengesetzt und darin seine Schönheit gesehen. Und das ist auf irgendeine bizarre Art und Weise für mich so auch faszinierend gewesen sogar. Weiß nicht.
Ich fand das so geil, als man diese, wie so eine Durchsage klang das irgendwie, wo er dann irgendwas gebabbelt hat von wegen, ja, warum sollten Menschen nur zwei Augen haben oder zwei Arme? Und ich dachte nur, wow, was geht in deinem Kopf, Kerl? War eigentlich cool.
Da kommt später, also Spoiler Alert, noch ein verrückter Maler dazu, der ist auch richtig cool.
Künstler sind immer verrückt.
Genau. Schnelle Umfrage, Bioshock Infinite, hat doch bestimmt jeder schon irgendwas drüber gehört mittlerweile, oder? Was denkt ihr, wie das... Gut, schlecht oder seid ihr dem Hype nicht verfallen?
Also ich habe heute diesen Miniszenenausschnitt dazu auf dem Game Trailers TV da gesehen, wo man auch ein paar bewegte Momente sieht. Philipp hat auch gemeint, das wären auch die direkt, die ihr auf der Gamescom gesehen habt. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich sieht es viel mehr wie der Anfang von Bioshock aus, wo man halt wirklich erstmal in die Stadt kommt, das Flugzeug stürzt ab, die Teile stürzen in die Gänge und so. Und genauso fängt das auch an, man sieht eine Person, die aus irgendeiner absurden Höhe von dieser schwebenden Stadt, ich weiß es gar nicht mehr, wie sie heißt,
Columbia,
runterfällt und dann auf so ein Zeppelin oder sowas sich gerade so festhält und man sieht so, wie er den Stoff so rausreißt, das ist so, wirkt so auf mich extrem geskriptet und dann sieht man so ganz kurze Momente diese Kampfszenen und für mich wirkt es mehr ein Rückschritt im Vergleich zwischen der Entwicklung von Bioshock 1 zu Bioshock 2. Also für mich sieht es wieder aus wie Bioshock 1 eigentlich. Und ich hoffe, sie haben aus diesem Fehler gelernt, Waffen und Plasmiden, dass man da durchswitchen muss, dass sie den wieder behoben haben. Das sollte jetzt Tränke geben und die normalen Waffen. Aber soweit ich das bis jetzt gesehen habe, habe ich noch nicht großartig viel von diesen Tränken gesehen, die einem so übernatürlich machen.
Tobias, du hast auch beide Bioshock gespielt, oder?
Ich habe bis jetzt noch kein einziges Bioshock gespielt.
Du hast noch kein einziges Bioshock gespielt.
Das ist auf meiner ungefähr 1000 Titel langen To-Do-Liste, aber werde halt ich nie dazu kommen. Also
musst halt weniger Civilization 4 und World of Warcraft spielen, dann geht das auch.
Spiele zurzeit beides nicht, aber das ist wenig.
Und du, Timo, du hast ja zumindest den ersten Teil gespielt, oder?
Ja, den habe ich gespielt allerdings. Definitiv ein Titel, der mich durchgehend begeistert hat, wenngleich auch nach dem Schockmoment etwas weniger.
Da bist du wahrscheinlich nicht allein. Das ist ein Schockmoment, ja. Ist eher eine Überraschung. Also die Story-Wendung ist damit genau.
Als am Anfang in dem Fahrstuhl diese Leinwand plötzlich runterkommt. Ich habe mich erschrocken, okay, weil das Spiel ist für mich dermaßen Stresssituation. Ich wie gesagt, ich habe eine Mülltonne umgeworfen und habe aufgeschrien, weil ich dachte, ah.
Hörst du diese Tonbandaufnahmen regelmäßig?
Ja.
Ohne zu böse zu spoilern, wenn du wirklich Angst hast, die letzte Tonbandaufnahme vor dem Shocking-Moment, der tritt einem, also man weiß, er kommt jetzt gleich. Mhm. Die ist sehr, sehr makaber, finde ich.
Ja, super. Ja, das finde ich ja nicht so schlimm, aber ich bin jemand, der sich so schnell erschreckt. Und das war auch so eine Sache, da geht man in diesem Theater ja in diese Toiletten rein und ich sehe schon, da ist eine Tür geschlossen. Und ich dachte, da kommt doch gleich einer raus. Und ist aber nichts passiert. Und ich dachte so, die wollen mich doch verarschen hier. Und dann hörst du diese verschissene Tonbandaufnahme an, springt diese Tür auf. Ich hab's genau gewusst, aber nein, ich habe mich trotzdem erschrocken. Meine erste Frage an mich selbst war, was tue ich jetzt? Ja gut, als nächstes habe ich ihn umgebracht. Und dann habe ich... ja, und dann war ich eben so... so verbittert irgendwie, weil er mich so aufgeregt hat, dass ich halt dann, wie ich vorhin gesagt habe, die ganze Zeit mit dem Schraubenschlüssel auf sein Gesicht eingeprügelt habe. Das fand ich lustig.
Ja, also ich finde ja, dass Bioshock aber überwiegend einfach durch diese Tonbandaufnahmen eben lebt oder beziehungsweise das meiste Leben eingehaucht bekommt. Also das ist, es hat auf jeden Fall so seine Momente, die man erstmal, ich weiß nicht, wahrscheinlich so programmiertechnischer, böser Herkunft sind, dass man sagt, okay, wir bauen jetzt hier und da so einen kleinen Schockeffekt ein. Aber die Sachen überwiegen nicht in dem Spiel. Es sind dann doch eher so die Tonbandaufnahmen, die sehr viel Atmosphäre auch vermitteln. Hätte ich vorher auch nicht gedacht. Ich habe mich erst geärgert, dass ich die deutsche Version habe. Ich habe sie über Steam bezogen, dann, wo die Aktion war, und war dann doch sehr angetan von der deutschen Synchro. Sehr gut gemacht. Ein Schockmoment, also es sind werden bei dir dann wohl eher so die Sachen sein, die, ich sag mal, diese Gefrierkammer, ich weiß nicht mehr ganz genau, was es war, wo man sich an 3-4 Tische stellt und dann wird auf einmal der Bildschirm ganz neblig. Man kann sich nicht mehr bewegen. Und und beim zweiten Mal denkt man sich nichts, beim dritten Mal denkt man sich nichts und irgendwann nimmt man das so hin, dreht sich um und auf einmal direkt vor der Fresse hat man dann so einen Splicer. Und das sind so diese Schockmomente, die drin sind, aber nur vereinzelt.
Ich werde es aber trotzdem durchspielen, weil ich meine, das ist so toll. Und worauf ich auch total stehe, ist diese 50er Aufmachung irgendwie. Das war auch, also so gut am Anfang habe ich das jetzt nicht so arg dann mitbekommen. Also ich meine jetzt so richtig, weil erst in dem Theater oder so kam dann auch Musik dazu. Und das ist eigentlich so, die klingt so unbeschwert und fröhlich. Und dann siehst du dann gleichzeitig unten diesen Typen, der sich mit seiner Frau streitet. Und du denkst ja nur, also irgendwie so ironisch. Das war cool.
Aber gut, Timo, wir waren ja bei dir. Du wolltest noch irgendwas sagen zu Bioshock.
Ja, es ist jetzt eigentlich schon alles gesagt worden. Also wie gesagt, ich war auch sehr begeistert von dem Spiel, was hauptsächlich daran lag. Es ist eins der wirklich sehr selten gewordenen Spiele, die authentisch wirken. Also die Atmosphäre ist sensationell, das Setting ist toll, wie eben schon gesagt wurde, dieses 50er-Jahre-Setting. Es ist einfach ein Spiel, das es mir noch erlaubt, mich hineinversetzen zu können, was beileibe nicht mehr überall so ist. Also eigentlich fallen mir nur zwei andere Spiele ein, die es geschafft haben, mich so in den Bann zu ziehen in letzter Zeit, und zwar Mass Effect und auch Heavy Rain für die PlayStation 3. Alles andere sind für mich in Anführungszeichen nur Spiele, aber Bioshock, Mass Effect, Heavy Rain, das ist viel mehr. Das ist eine eigene Welt, in die man auch im Erwachsenenalter noch hinein stoßen kann. Und wie gesagt, das war der Hauptmotivationsgrund von mir. Das Spiel ist toll, definitiv. Damals auch eine tolle Technik gehabt, akustisch wie optisch. Teil 2 habe ich allerdings noch nicht gespielt. Werde ich mir aneignen, wenn es auch in irgendeiner Steam-Aktion vielleicht wieder runtergesetzt wird.
Ich muss dazu sagen, ich habe mir Bioshock 2 jetzt gekauft über Amazon. Und zwar die Collectors Edition, dieses super duper Ding in dieser LP-Box. Und ich weiß nicht, was Amazon geritten hat. Die haben das Ding für 9,97 € verkauft. Und irgendjemand auf Gamers Global hat eine News dazu geschrieben. Ich habe mich brav um 10.02 Uhr bedankt, dass er es geschrieben hat. Nachdem ich bestellt habe, um 10.06 Uhr beschwerten sich die ersten User, es sei ausverkauft.
Naja, das natürlich. Ja, dann schließe ich mich den Beschwerden an. Ja.
Ich hab meine Bioshock 2 Limited Super Duper Hyper Mega Edition für 9,97 € bei Amazon abgegriffen. Und ich habe es noch nicht ausgepackt, zwar installiert, aber noch nicht weiter. Es ging sich einfach nur darum, für den Preis musste ich es kaufen.
Ja klar, vor allem die Collector's Edition, beide Soundtracks und der erste sogar auf Vinyl und alles, das ist ein sehr gutes Paket. Und Bioshock Infinite, was meinst du? Hat es die Chance, noch die Vorgänge zu übertreffen?
Ich habe es mir abgewöhnt, anhand von Trailern irgendwelche Spiele zu beurteilen.
Gute Einstellung.
Es ist super zusammengeschnitten, es ist wieder ein interessantes Setting, die Technik langsam ein bisschen angestaubt, aber wirkt zumindest sehr, sehr atmosphärisch, wird da in sich stimmig. Aber es ist natürlich schwer, nach Bioshock da jetzt noch eins draufzusetzen.
Also ich würde ja schon sagen, dass seit System Shock 2 nichts mehr draufzusetzen gibt, aber gut, das bin nur ich.
Ja, gut, das habe ich natürlich nie gespielt, Schande über mich. Ja, ich warte einfach ab, es sieht interessant aus, aber mehr auch nicht.
Sebastian?
Nach dem, was Sir Spilkelot und der Hassel uns da erzählt haben von der Infinite-Präsentation, war ich eigentlich ziemlich geflasht und habe mir gedacht, das wird das neue Hyper-Mega-Ding, aber nachdem man es dann selber gesehen hat, ich kann zumindest den Enthusiasmus, den Philipp und Alex empfunden haben, nicht ganz nachvollziehen, was wahrscheinlich auch daran sein kann, dass wir das Ambiente, in dem sie es gezeigt bekommen haben, was, denke ich mal, Teil zur Gefühlslage mit beigetragen hat, dass wir das einfach nicht hatten. Aber es wird garantiert ein super Spiel, aber ich finde auch, man muss erstmal abwarten, was da auf uns zukommt, was die genau dann noch alles reinpacken.
mich hat es jetzt auch nicht so vom Hocker gehauen. Ich meine, es sieht, ich fand schon Bioshock 1 und 2, klar, es sieht in sich stimmig aus und so, aber vor allem die Charaktere, die sind plastikhafte Figuren, das fand sich jetzt mit Infinite auch nicht geändert zu haben. Es wirkt irgendwie unfreiwillig komisch ein bisschen, aber auch das Gameplay, was man so gesehen hat, klar, es gibt ein paar neue Elemente, aber insgesamt scheint es doch wieder dasselbe in Grün zu werden irgendwie. Was natürlich nicht unbedingt schlecht ist. Ich meine, Bioshock 1 und 2 waren beides geile Spiele.
Ja, jetzt zu den unfreiwillig komisch wirkenden Personen. Also gerade in Bioshock war es soweit auch angedacht, dass die Hauptfiguren, ich sag mal die Tenenbaum, Andrew Ryan, der Begleiter, Atlas, dass die meistens so überzeichnet worden sind, dass sie halt wirklich nur noch karikativ für die jeweilige Ausrichtung gestanden sind. Also die Tenenbaum zum Beispiel, das waren, also von der Beschreibung her, soll das halt eben eine Person gewesen sein, die im Kriegsgefangenenlager gewesen ist, die für ihre Forschung gelebt hat. Der Andrew Ryan, wie gesagt, bekommen wir ganz am Anfang mit, hat seine drei verschiedenen Weltansichten überprüft und die haben alle nicht funktioniert und hat sich Rapture aufgebaut. Und eben genau aus diesem Stil heraus sind diese Personen erschienen und deshalb wirken die halt auch zum Teil, wenn man sie so sieht, stimmig, aber überzeichnet.
Gut, warten wir mal ab. Es wird bis Bioshock Infinite noch ein bisschen länger dauern. Es interessiert mich aber, was du so momentan zockst, Daniel. Ich meine, du bist ja hier im Tisch dann doch der eher ungewöhnliche Spieler. Und jetzt, wo Ragnarok Online nicht mehr aktiv ist, beziehungsweise der eine Server nicht mehr läuft, wo du immer drauf gespielt hast, was widmest du denn deiner Zeit?
Zeit muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich mich so in die alte Sparte wieder zurückbegeben habe. Ich hab
Fantasy-Tennis.
Die aller Players-Aktion wird es schon sein.
Spielt jetzt All Points Bulletin.
Ja, momentan ist es ja tatsächlich noch bis zum Ende Free-to-Play. Also wer noch Screenshots machen will oder so für Mobi-Games, jetzt die letzte Möglichkeit.
Chronicles of Spellborn und Tabula Rasa habe ich auch erst angefangen, als mir gesagt worden ist, dass die Server abgeschaltet werden.
Beides traurig, gute Spiele.
Ja, ich vermisse Tabula Rasa ganz gut.
Da sind wir, glaube ich, schon zu dritt am Tisch. Oder, Maler?
Ja, Tabula Rasa, I miss you.
Ja, also was spiele ich zurzeit? Also ich glaube, der aktuellste Titel, den ich spiele, ist Battlefield Bad Company 2. Das liegt aber jetzt auch in letzter Zeit erst wieder daran, dass ich die Nachrichten zum Add-on Vietnam, dass sich die halt weiter häufen. Jetzt ist ein richtiger Trailer erschienen, der auch ganz atmosphärisch war, fand ich jetzt. Und ich gehöre sowieso zu den Leuten, die Battlefield Vietnam damals fürs beste Battlefield aller Zeiten gehalten haben.
Aber nur weil Ritter Walküren gespielt wurde, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Und weil es nichts Besseres gibt, als mit einem Hui über einem Vietcong-Dorf zu fliegen und irgendwelche komischen Bolzen wegzuschießen, dass dann irgendwelche Baumstämme Vietnamesen erschlagen oder so.
Dazu möchte ich mal eben schnell eine Anekdote einschmeißen, und zwar wir haben Battlefield Vietnam auf einer LAN gespielt und mein Kumpel und ich, totale Apocalypse Now Fans auch, schmeißen uns in den Hubschrauber rein und ganz großkotzig dann erstmal den Walkürenritt angemacht und ich stand ganz cool am MG und hab das Ding schon mal vorrotieren lassen und mir gedacht, yeah, jetzt gleich brezeln wir die weg. Und mein Kumpel so, bist du bereit? Und ich sag, ja, ich bin bereit, dann lass uns starten. Der Hubschrauber hebt ab und während der Hubschrauber abhebt, stellt er fest, oh, ich kann doch gar nicht fliegen. Bams, und wir sind sofort wieder abgestürzt. Das ist die Battlefield Vietnam Ritt der Walküren Anekdote, die ist super gewesen.
Ähnliche Anekdote hatte ich auch, wobei ich mich da an diesem tollen Patrouillenboot orientiert habe. Das Problem war, dass auf diesem Patrouillenboot nicht wirklich viel Platz war für die fünf Leute, wie es auch im Film sind, und es nicht annähernd genug schwarze Skins gibt, um das Boot zu besetzen. Das Problem war dann einfach, dass die Bootsteuerung so extrem schlecht war, dass wir nicht mal aus dem heimischen Hafen rausgekommen sind.
An das Boot kann ich mich auch noch erinnern. An irgendeinen LAN habt ihr auch verzweifelt versucht, irgendwie diese blöde Szene nachzustellen.
Aber wo wir bei Battlefield sind, ein Pro-Tipp, wenn jemand Battlefield 2 spielt und auf einem Server landet mit einem Flugzeug auf dem Flugzeugträger, Flugzeug starten, Afterburner einschalten und sofort aus dem Flugzeug wieder rausspringen. Der Nächste, der nämlich einsteigt, kriegt sofort den aktivierten Afterburner und haut das Ding entweder ins Wasser oder gegen den Tower.
Aber gut, back to Bad Company 2.
Ja, also bei Bad Company 2, was soll ich sagen, ich bin jetzt durch ganz wenig Spielen, habe ich es trotzdem irgendwie geschafft, mal so wenigstens für drei wichtige Klassen alle Waffen freizuschalten. Also ich bin Rang 20 und hab für Sniper, Medic und Assault sämtliche Waffen freigeschaltet.
Ich bin Rang 20, ich habe nur die vom letzten, der dir fehlt, das ist das der Pionier, oder was?
Ja.
Ich habe nur von dem alle Waffen frei. Ansonsten habe ich... Fuck, ich mache irgendwas falsch.
Und ja, für mich, ich bin halt so ein typischer Sammelmensch. Also mir gefällt es unheimlich, dass man diese ganzen Waffen sammeln kann. Aber sobald ich halt gemerkt habe, oh, jetzt gibt's nicht mehr zum Freischalten, hatte ich überhaupt keinen Bock mehr und habe dann die nächste Klasse weitergespielt. Was mich dazu bringt, was ich als nächstes sonst noch spiele, dadurch, dass sich immer mehr Trailer und sonstige News von Guild Wars 2 häufen, dass ich jetzt in Guild Wars 1 wieder jede Menge spiele, weil ich auch nur gespielt habe, einen Charakter, maximale Rüstung, dann den nächsten Charakter, also auch nicht wirklich so, wie man es normalerweise spielt. Und meine Aufgabe ist zurzeit einfach nur, dass ich versuche, noch möglichst viele Leute für das alte Guild Wars zu missionieren, weil ich eben... weil es eben diese Halle der Monumente gibt, das Einzige, was übernommen wird in Guild Wars 2. Und in dieser Halle der Monumente werden deine sämtlichen Achievements, die du quasi freigespielt hast, wie zum Beispiel Rüstung, Titel und sowas, werden mit in den zweiten Teil übernommen, bringen dir zwar keine richtigen Vorteile, aber stammen dann zu deiner eigenen persönlichen Geschichte. Und damals, als die Halle implementiert wurde und es so nur gesagt wurde, konnte sich niemand etwas vorstellen, weil jeder hat sich erhofft, irgendwelche Vorteile zu haben. Aber seit dem Guild Wars Manifest, dem Video, wo gesagt worden ist, wie das alles gedacht ist und dass jeder Charakter quasi als seine eigene persönliche Geschichte hat, seitdem ist es auch wirklich sinnvoll, dass man quasi sieht, meine Vorfahren sozusagen haben diese oder jene Errungenschaft gehabt, deshalb ist mein Charakter jetzt so und so vorgeprägt. Und das wirkt dann unheimlich stimmig wahrscheinlich, Guild Wars 2. Das ist auch größtenteils nur Vermutung meinerseits.
Ich bin auf Guild Wars 2 richtig gespannt. Das sieht vor allem genial aus. Also die Screenshots, fantastisch.
Ich muss allerdings sagen, Continent of the Nymph und Blade and Soul, auch beide aus Korea. Blade and Soul sieht ähnlich genial aus wie Guild Wars 2.
Gut, um dich jetzt abwürgen zu wollen, mir ist da gerade noch was eingefallen, Sebastian. Modern Warfare 2 und Bad Company 2. Ich habe da immer so meine Probleme, wenn ich jetzt Modern Warfare 2 gespielt habe und dann nach Bad Company 2 wechsle. Irgendwie komme ich da nicht mehr ins Spiel rein. Was mache ich falsch?
Du machst gar nichts falsch. Battlefield Bad Company 2 spielt sich meiner Meinung nach langsamer und etwas träger als Modern Warfare 2. Du hast, ich finde Modern Warfare 2, ich will jetzt nicht den Vergleich ziehen wie zwischen Quake und Counter-Strike, das wird glaube ich ein bisschen arg überzogen, aber Modern Warfare 2 spielt sich actionreicher als es Battlefield Bad Company 2 tut. Das hängt, und es hat viele Faktoren. Du schaffst in Modern Warfare 2, schaffst du viele, mit Einzelaktionen kannst du relativ viel reißen. Da wirst du in Battlefield Bad Company 2 wirst du damit nicht weit kommen. Agierst du dann nicht als Team, hast du einfach verloren. Wenn du eine Runde Rush spielst und die Bomben setzen musst und dein ganzes Team sitzt auf irgendeinem Fels und ist am Snipen und interessiert sich eine Hulle dafür, ob du jetzt die Bomben aktivierst oder nicht und du rennst als einsamer Mensch da vorne um und wirst die ganze Zeit umgeholzt und keine Chance. Dann kannst du es echt vergessen. Der Aspekt tut da viel mit bei, aber ich finde die Steuerung, das Spiel an für sich steuert sich etwas. Ich finde es langsam und etwas träger als in Modern Warfare 2.
Ich vermute, dass das auch ein bisschen zum Teil dran liegt, weil eben Bad Company 2 auch noch Vehikel kommen, bitte. Ich meine, Modern Warfare 2 ist ja rein Infanterie. Und da ist das der Fokus einfach anders. Wenn dann noch mit Fahrzeuge, da ist logischerweise schon irgendwie muss der Unterschied gegeben sein zwischen normaler Infanterie und Fahrzeug, dass der Infanterie-Kombat dann ein bisschen langsamer abgeht.
Ja, also mein Eindruck ist, auch wenn ich mich jetzt nicht viel mit dem Battlefield beschäftigt habe, auch nie so richtig reingefunden habe, weil, also mir persönlich ist es zu groß, die Maps sind zu groß und halt eben die Spieleranzahl, das ist halt eben so für viele Spieler angelegt. Ich denke mal, das ist einfach so, dass MW oder die Call of Duty Spiele immer zugänglicher waren als ein Battlefield. Was ja klar ist, die großen Maps und es ist somit auch viel besser, also man kann viel besser nachvollziehen, warum jetzt ein Spiel gewonnen wurde, warum ein Spiel verloren wurde. Wenn ich mir jetzt Battlefield denke, wo jetzt man wirklich gezielt mit anderen agieren muss, ansonsten kriegt man ja vom ganzen Spielablauf gar nichts mit, fällt das wahrscheinlich auch den, ich sage jetzt mal, auch wenn die Spiele ab so und so vielen Jahren, ist es, denke ich mal, für jüngere Spieler, die wollen einfach ins Spielgeschehen rein, wollen sofort loslegen und da ist Battlefield einfach nicht das Spiel, was das offeriert, sondern eben die Modern Warfare-Sache und Call of Duty und ich denke mal, ist immer so gewesen. Und halt eben der Aspekt, klar, keine Fahrzeuge, sondern wirklich zu Fuß unterwegs. Und ich sag mal, das schneller auch, das flotte Gameplay von der Quake Engine einfach, das war ja schon immer so. Und es ist gewohnter als jetzt Battlefield. Und ich muss auch sagen, ich habe mir die Beta angeschaut und ich, obwohl ich das Genre auch viel spiele oder schon viele Spiele gespielt habe, ich kam nicht wirklich so ins Spiel rein. Also mir war es nicht zugänglich genug und es passierte zwar überall was und da flog eine Wand weg, wo ich vorher noch dachte, da bin ich sicher und das war schon ein Wow und das ist ja krass, aber ansonsten, ich selber habe im Spiel auch mal wieder nicht gefunden und das bleibt für mich weiterhin ein Buch mit 7 Siegeln.
Also dieses weniger Actionreiche bezeichne ich zum Teil auch mit als Battlefield-Krankheit an der Steuerung, weil mir ist insgesamt aufgefallen, dass es so in der gesamten Battlefield-Geschichte meistens so ist. Also vor allen Dingen bei 1942 mit allen Add-ons und Battlefield Vietnam noch, dass es einem so vorkam, als wenn man mit der Maus immer erst durch so eine schwammige Masse durch müsste, bevor die Maus reagiert. Und selbst bei Schüssen ist auch immer so eine leichte Verzögerung zu spüren. Also selbst wenn man jetzt die Maus-Sensitivity hochstellt oder so, das hat sich durchgezogen. Also in Battlefield 2 war es noch eigentlich mit am besten gelöst. Jetzt mit Bad Company und Bad Company 2 ist es mir so wieder ein Schritt in die Richtung gegangen, sage ich mal. Und das ist auch was mir auch schon aufgefallen ist.
Wie ist denn die Cheater-Situation in beiden Spielen? Also klar, Modern Warfare 2 hast du schon erwähnt, ist schrecklich teilweise. Wie sieht es in Bad Company 2 aus?
Also ich habe mit Bad Company 2 bisher eigentlich eine gute Erfahrung gemacht. Ich finde es halt, das wird damals in Modern Warfare 1, wenn du das auf Servern gespielt hast, wo du eine automatische Bannliste hast. Ich finde, es gibt einfach nichts Befriedigenderes, als wenn du im Spielverlauf siehst, dass ein neuer Spieler auf den Server kommt, der allerdings von Punkbuster sofort gebannt wurde, weil das nun mal ein bekannter Cheater ist. Es gibt einfach nichts Schöneres. Wenn du 2-3 Stunden Modern Warfare 2 gespielt hast und darauf eine Stunde Battlefield Bad Company 2, du bist vielleicht nicht ganz so, also ich für meinen Teil bin in BC2 nicht annähernd so erfolgreich und gut wie in MW2, aber es befriedigt mich irgendwo wesentlich mehr, weil ich ganz genau weiß, der Typ hat mich jetzt echt abgeschossen, weil er einfach die letzte Sniper hat und die letzte Sniperwaffe mit 5 goldenen Sternen, also ganz genau weiß, wie er das Fadenkreuz wie halten muss, ein Stück über mich drüber, damit er dann auch bei der langen Flugbahn und beim Senken des Projektils meinen Kopf trifft, dann weiß ich, dass er einfach gut ist. Und hab's dann nicht so wie in Modern Warfare 2, wo du dann dir die Killcam anguckst und siehst, ach, da springt der Mausbutton, das Fadenkreuz wieder von Kopf zu Kopf. Ich find's in Bad Company 2 nicht annähernd so schlimm wie in Modern Warfare 2.
Blitzumfrage, Battlefield oder Call of Duty?
Battlefield.
Gar nix.
Bezogen auf Multiplayer nehme ich an, oder?
Ja.
Mangels Erfahrung über Battlefield momentan Modern Warfare.
Ja, ich muss mich leider anschließen, aber wenn, dann Call of Duty 4 und nicht MW2.
Call of Duty.
Okay, Tobias, also wir haben ja schon festgestellt, du spielst weder World of Warcraft noch Civilization 4. Was spielst du denn neben dem Studium so? Also vielleicht Bejeweled oder so?
Ja, auch. Ich spiele Puzzle Quest auf dem iPod, aber ist egal. Ja, ich spiele zurzeit Mafia 2 beziehungsweise Jimmy's Vendetta, auch wenn ich dafür jetzt zugeflamed werde, weil ich 8 Euro dafür ausgegeben habe.
Aber ja, gut, Moment.
Das habe ich verdient.
Moment. Hier sitzt jemand am Tisch, der hat noch eine größere Sünde begangen. Der hat tatsächlich 15 Euro für einen DLC ausgegeben, der, glaube ich, 3 Karten enthält.
Es ist eine Lüge. Es ist glatt gelogen, dass ich mir ein DLC für 15 Euro gekauft habe, weil ich habe beide für 15 Euro gekauft.
Trotzdem schlimm genug, dass man für Stimulus Packet und für den anderen DLC
Resurgence
Geld ausgegeben hat.
Ich hab's aber auch nur getan, weil alte COD4 Maps mit dabei waren und die wären es mir wert, also beziehungsweise waren es mir auch wert. Auf Crash spielen ist einfach schön.
So wenige Karten hat man früher kostenlos bekommen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Zurück zu dir, Tobias.
Ja, also ich will jetzt nochmal sagen, die 8 Euro für Jimmy's Vendetta haben sich echt gelohnt. Also die bereue ich nicht. Ich bereue allerdings die 35 Euro für Mafia 2. Weil in vielen Punkten ist Jimmy's Vendetta genau so, wie das Hauptspiel hätte sein sollen. Also dass man frei in der Stadt rumgehen kann und das Speichersystem ist 1000-mal besser und dass man sich aussuchen kann, welche Mission ich irgendwann mal machen kann. Und so, und im Hauptspiel ist es ja so, man rennt von Mission zu Mission, man hat keine Wahl, es geht immer weiter. Man kann zwar natürlich, bevor man zum nächsten zum nächsten Missionsziel geht, durch die Stadt fahren oder so, aber das ist halt irgendwie nicht so das Gleiche. Also, da ist irgendwie Jimmy's Vendetta wesentlich freier und auch bei den Missionen sind irgendwie die Speicherpunkte fairer, finde ich. Gut, die Missionen sind einfach kürzer, das ist auch damit zusammenhängt, aber also das Hauptspiel hat mich echt enttäuscht. Also Mafia 1 war eins meiner absoluten Lieblingsspiele bisher und Mafia 2 war sehr enttäuschend. Also die Story kommt sehr langsam in Gang und wenn sie dann mal wirklich losgeht, ist das Spiel auch schon vorbei. Also man merkt irgendwie schon, dass sie entweder in Zeitdruck gekommen sind oder sie hatten keinen Bock mehr oder sie wollten alles als DLC rausbringen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall.
Ja, ich meine, das keine Ahnung wird ja momentan deutlich, dass immer mehr DLCs angekündigt werden, auch in schneller Folge. Ich meine, am 30. September soll schon der nächste kommen.
Ja, eben der eine kam ja mit der PS3 exklusiv, ich weiß nicht, wie er heißt, kam ja schon mit dem Release. Und also vor allem, die haben ja am Anfang gesagt, also vorm Release, dass sie irgendwie die 4 Enden gestrichen haben und nur noch einen, weil sie das irgendwie besser machen will. Aber das Ende ist halt richtig scheiße. Ich weiß nicht, wie schlecht dann die anderen 3 noch gewesen wären. Aber nee, also ich bin maßlos enttäuscht vom Hauptspiel.
Also ich habe Mafia weder in den ersten gespielt, noch jetzt in den zweiten aktuell irgendwie großartig verfolgt. Aber was die DLC-Sache angeht, also bezüglich, oder dass du jetzt gesagt hast, das ist im DLC viel besser als im Hauptspiel, da kriegt man immer mehr das Gefühl, nur kurz zum Thema DLC, dass da wirklich der Programmierer hingeht, seine 500 Zeilen Code markiert, Steuerung X, schneidet die aus, um sie dann später in DLC wieder Steuerung V einzufügen. Also das ist mein Eindruck dann.
Ja, genau so kommt es dann bei Mafia vor. Also ich bin eigentlich gar nicht so ein Gegner von DLC. Ich glaube, bei GTA 4 war es eigentlich ganz okay. Die kamen spät und die waren umfangreich und kamen auf dem PC ja sogar als echtes Add-on raus. Aber was sie da bei Mafia 2 abziehen, ist eigentlich eine Frechheit. Aber naja.
Was hatte ich jetzt, also dich hat quasi die Linearität gestört vom Spiel, vom Hauptspiel?
Nee, gar nicht mehr so. Mafia 1 war ja auch linear, aber ja, allein das Speichersystem, dass man quasi, wenn man das Spiel beendet, nur bei Kapitel Anfang wieder einsteigen kann. Das ist total bescheuert, wenn man dann 10-mal irgendwelche nicht abbrechbaren Cutscenes sich anschauen muss. Oder
eine der größten Designersünden.
Also die echten Cutscenes sind abbrechbar, aber es gibt so Gespräche und so, die kann man nicht abbrechen. Oder wenn man dann erstmal 3 Stunden durch die scheiß Stadt kurven muss. Mit irgendwelchen Rotzkisten am Anfang.
Also das 60 ist
echt nervig.
Und der Geschwindigkeitsbegrenzung?
Das finde ich ehrlich gesagt in Mafia 2 gar nicht so schlimm. Ich habe danach nochmal Mafia 1 gespielt, das war echt grauenvoll. Also in Mafia 2 halten sie dich ja nur an, wenn sie auf der Straße in die gleiche Richtung fahren, die Polizei. Wenn sie dir entgegenkommt, ist es denen völlig egal, wie schnell du bist. Auch wenn sie in der Seitenstraße gerade stehen oder so. Und du kommst dann auch schnell von denen weg. Also das finde ich überhaupt nicht mehr so schlimm, aber ja, es ist trotzdem noch nervig, wenn du einen Unfall baust, kommst du gleich wegen Fahrerflucht, gehen sie dir hinterher. Und ja, vor allem, weil man da auch sehr, sehr viel fährt in diesem Spiel.
Timo, Geschwindigkeitsbegrenzung, realistisch für dich, Anreiz?
Also im echten Leben sage ich dazu immer, Verkehrsschilder sind eher
zur Orientierung gedacht.
Ja, genau, Orientierungshilfe. Ne? Ja, und ich habe auch schon den ein oder anderen Euro bei der Polizei gelassen. Ne?
Haarbild.
aber sehr viele Euro, ja. Ja, ein schweres Thema. Es macht natürlich ein Spiel wieder authentischer, was, wer mich kennt, mir sehr wichtig ist. Aber es bringt nichts, es bringt einer Spielwelt nichts, wenn nur ein Teilbereich etwas authentisch ist, aber an anderen Stellen hakt es dann, wenn das ganze Gesamtbild nicht stimmig ist.
Ja, wie jetzt, ich würde jetzt, wie der Tobias sagt, wenn sie in die Kirche kommen oder sogar eine Seitenstraße stehen, dass sie das nicht merken, dass du mehr als 60 fährst, ist das schon wieder fragwürdig.
Ich habe Mafia 2 nicht gespielt, deswegen bin ich da vorsichtig. Jetzt Tempomat gibt's aber, oder?
Also so. Ja, den Tempomat gibt es wieder. Und die sind auch nicht mehr ganz so schlimm. Also wenn du jetzt 61 fährst oder so, halten sie dich nicht direkt an. Das war bei Mafia 1 wirklich so. Also sobald du nur ein ganz kleines Ticken drüber bist, sind sie dir hinterher. Also ich finde es nicht mehr so schlimm, muss ich sagen.
Ja, man muss wahrscheinlich auch sagen, dass das auffällig viel Polizei unterwegs ist im Vergleich mit Real Life, oder?
Ja, doch, ja. Schon. Es ist irgendwie auch unterschiedlich. Ich weiß nicht, manchmal kommen dir drei Polizeiautos entgegen, manchmal überhaupt keins. Ich weiß nicht, wie das da irgendwie, ob das irgendwie realistisch sein soll, dass in manchen Stadtteilen mehr ist oder so, keine Ahnung.
Kommen wir doch mal zu dir, Timo. Was spielst du denn momentan so auf deiner riesigen Leinwand? Beziehungsweise eigentlich will ja jeder nur deine Meinung zu Heavy Rain wissen.
Also momentan spiele ich nichts mehr, da ich seit heute früh 6:30 mein letztes Spiel endlich durchgezockt habe im 4-Tage-Marathon. Ja, und zwar war das Mass Effect 2, das ein ganz hervorragendes Ende vorzuweisen hat. Winkt mit dem Zaunpfahl.
Es ist ja auch hervorragend, aber nicht besser als auch Teil 1.
Seconded.
Ja, gut, Streitdiskussion können wir gerne führen. Nee, verzichte ich aber drauf. Nee. Wie vorher schon kurz erwähnt, ist Mass Effect sowohl Teil 1 als auch Teil 2 eines der wenigen Spiele, die richtig authentisch wirken, in die man sich hineinziehen lassen kann, bedingt durch diese tollen Animationen, die unglaubliche Entscheidungsfreiheit, eine in sich sehr stimmige Grafik. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wie gesagt, ich habe effektiv 4 Tage gebraucht. Und solche Spiele müsste es viel, viel mehr geben. Ich hoffe auch inständig, dass es der Trend für die Zukunft ist. Guck, der Dragon Age geht ja in eine ähnliche Richtung. Auch übrigens ein Spiel, mit dem ich mich noch gar nicht beschäftigt habe, was ich dann eventuell jetzt angehe, sobald die Hausarbeiten rum sind. Ja, aber wie gesagt, Mass Effect mein letztes Spiel, Teil 2 habe ich jetzt durchgespielt und ich bin richtig, richtig angetan. Ja, und Heavy Rain, am besten sage ich nur, kauft euch eine PlayStation 3 und das Spiel dazu. Weil auch das ist wieder so ein Spiel, das ist einfach total unvergleichbar. Sowas gab es noch nicht. Selbes Schema im Prinzip, unglaubliche Entscheidungsfreiheit, tolle Grafik, es wirkt einfach echt.
Also ich habe die Videos auf Gamers Globe gesehen und die Bewegungsanimationen sind fragwürdiger Natur gewesen, finde ich.
Ach, nur ja, finde ich gar nicht. Da muss ich sogar gegensteuern, dass in Mass Effect 2, also dass da viele Grafik- und Animationsfehler gab. Also
Figuren, ja, das bestreite ich nicht. Ja, nur eben, Heavy Rain hat einen anderen Anspruch. Ich meine, da wurden über 60 Stunden Motion Capturing-Aufnahmen gemacht, soweit ich das weiß.
Gut, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viel bei Mass Effect aufgewendet wurde. Aber auf jeden Fall
kleine Trivia-Information am Rande. Bei Devil May Cry-Serie ist es tatsächlich so, dass sie jede Zwischensequenz erst Motion Capture komplett nachspielen.
Das heißt, wenn Dante in Devil May Cry durch die Luft fliegt, lassen die jemanden durch die Luft fliegen?
Oder? Ja, mit Kabeln geht das alles. Aber gut, oder das nur am Rande.
Ein Euro-Chopper. ja, aber auf jeden Fall, diese Animation, klar, kann man immer verbessern, hat mich aber nicht gestört in Heavy Rain. Was will ich groß sagen, ist ein ganz, ganz tolles Spiel, allein schon, weil es das Alleinstellungsmerkmal hat, also damals, wie es rausgekommen ist mit dieser Entscheidungsfreiheit und ich könnte jetzt viel spoilern und viel verraten. tue ich aber nicht. Kaufen. Das ist ein Spiel, wo auch die 60 Euro gut angelegt sind. Ich bin normal einer, der nur Budget-Spiele kauft, aber das war eine richtig gute Investition.
Wer ist der Origami-Killer?
Kann ich dir sagen, ja.
Nein. Ist das nicht angeblich sogar schon sehr relativ früh klar, wer das ist? Ohne jetzt zu spoilern natürlich.
Es ist immer der Gärtner.
Stimmt, es ist immer der Gärtner, das ist natürlich korrekt.
Aber Je nachdem, wie intensiv. Ja, puh, nee, kann ich nicht beantworten.
Schisch Kebab. Das ist
eine höchst individuelle Frage. Also, ich habe es erst relativ spät mir erahnen können. Also, nicht erst, wie dann tatsächlich diese Sequenz gelaufen ist. Aber es gab schon offensichtlichere Geschichten.
Was mich jetzt noch. Also, es kommt jetzt die Move Edition von Heavy Rain. Klar, darüber kannst du nichts sagen, aber wesentlich Steuerung. Das ist ja quasi auch dieses neue Feature, dass man quasi mit dem Controller so die Bewegungen nachahmen soll, die passieren. Funktioniert das wirklich? Also ich meine, Fahrenheit hat es ja auch schon versucht. Und
Fahrenheit hat sehr schlecht versucht. Heavy Rain macht es sehr gut. Das größte Problem ist, glaube ich, dass die Steuerung zum Laufen von deinem Protagonist ein bisschen verhunzt ist. Weil man nicht einfach nur den Stick in die Richtung bewegen muss, sondern zusätzlich auch noch, ich glaube, R2 oder so, die Schultertaste gedrückt halten muss. Also ziemlich unnötig, hat auch gar keinen Mehrwert. Aber diese kleinen Minispielchen fügen sich extrem gut in das Geschehen ein. Also nicht so wie bei Fahrenheit, weil doch bei Fahrenheit, wo sie aufgesetzt gewiegt haben und auch gestört haben. Und dadurch, dass die Bewegung, die du selbst ausführen musst, auch denen entspricht, die dann tatsächlich auf dem Bildschirm vonstatten gehen, ist das Ganze relativ natürlich.
Meinst du, mit Move wäre das besser?
Habe ich mir auch schon gedacht. Ich glaube aber, das ist ziemlich unnötig bei dem Spiel. Also das ist ein Spiel, wozu ich mich auf die Couch legen will und das einfach nur genießen will. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spiel mehr Spaß macht, wenn ich da jetzt in der Gegend rumhampel. Muss mal gucken, wie es wird, aber ich zweifle stark dran.
Zu guter Letzt, Daniel Nummer 2. Was ist denn dein Spiel, was du so momentan dein Herz versenkst?
Also momentan gar nichts. In letzter Zeit komme ich so gut wie nicht zu irgendwas zu spielen. Wenn ich jetzt überlegen müsste, um mich da nochmal dem Bunde, der was war so mein letztes Spiel, was mich geflasht hat, anzuschließen, dann wird es wohl, also Bioshock hatten wir jetzt schon durch, ist schon was her. Oder Bioshock.
Ja, allein.
So, und Mass Effect reiht sich da natürlich auch noch zu ein. So, aber das sind dann meistens die Spiele, wo ich dann gesagt habe in letzter Zeit, okay, da habe ich dann wirklich von der ersten Stunde an bis zum Ende durchgesessen, ohne ein Spiel so zwischendurch nochmal anzuschalten. Also das ist dann wirklich, das sind die Spiele, wurde zuvor schon mal gesagt, wo man dann nochmal merkt, dass es ein bisschen mehr als nur das Spiel ist, so ein bisschen mehr für sich selber spricht. Aber in letzter Zeit gibt es davon zu wenige. Ich bin sogar eher momentan dabei, ältere Spiele für mich zu entdecken. Also das gehört noch zu den DOS-Sachen aus den DOS-Zeiten, weil die Spiele sind bis heute noch teilweise besser als aktuelle Spiele, die noch rauskommen.
Beispiele?
Beispiele, da hast du mich jetzt voll erwischt, weil es gibt viel zu viele. Auch die ganzen alten Adventure-Games, die man ja heutzutage eher vermisst, weil das Genre ja also ist wieder ein bisschen aufgelebt wurde, aber durch vereinzelte Titel, alte Adventure-Spiele wie Simon Sorcerer oder Monkey Island, wo ich mich nicht ganz mit den Neuauflagen anfreunden kann, weil es irgendwie nette Versuche sind, aber eher, naja, also ist halt eben, ich sag mal, wieder schnelle Geld und von der Umsetzung her auch eher fraglich. Und man hat irgendwie alles ja schon mal gesehen, oder zumindest wenn man sich mit den alten Spielen beschäftigt. Jüngere Spieler, die sehen heute ein neues Spiel und sagen, oder die Spiele werden als innovativ und neuwertig betrachtet, bezeichnet, wie auch immer. Und den ganzen Scheiß gab es halt eben schon weit vorher, viel, viel weiter zuvor. Und ja, und ansonsten noch GameCube-Spiele bin ich jetzt neu am Entdecken, unter anderem Geist, weil das will ja niemand pushen.
Ja, tolles Spiel.
Ja, und obwohl Ego-Shooter auf Konsolen nichts verloren haben.
Alle Spieler von GoldenEye 007 schreiben bitte an die Adresse von Justice Ice.
Ja, also es gibt dann so Ausnahmen, wo die Konsolenspieler mal einen Ego-Shooter vernünftig spielen konnten. Ja,
und dann gibt es dann noch so ein Franchise, das heißt, glaube ich, Halo oder sowas.
Ja, das sollte man ganz schnell ganz schnell verbrennen und entsorgen. Also kann ich mich auch nicht mit anfreunden. Auf dem PC war das echt schrottig. Also nach einer halben Stunde war es wieder von der Festplatte. Also das sind momentan die Sachen. Also meistens komme ich zu den älteren Spielen dann und hoffe, dass ich jetzt demnächst mal wieder Beat'em Up-mäßig, also mit BlazBlue, da endlich mal ein paar Xbox 360-Spielern über Windows Live die Kauleisten zertrümmern kann.
Geist würde mich aber jetzt schon mal näher interessieren. Dana, du hast das, glaube ich, öfters gespielt als Eis.
Ja, wesentlich und auch wesentlich länger. Ich habe sie mir letztendlich auch empfohlen. Ich habe mir das eigentlich eher spontan gekauft, weil ich öfter eben im Internet nachgeguckt habe. Ich meine, wenn man eine GameCube besitzt, dann muss man halt schon mal ein bisschen mehr recherchieren, um die wirklich guten Titel zu bekommen. Eben weil es meistens die sind, die keine Sau kennt. Und habe ich dann im GameStop gesehen, 10 Euro, dachte ich, scheiß drauf, nimmst du mit, guckst du mal. Und ist tatsächlich total geil. Also ich habe angefangen und dachte nur, also es fängt an mit einer ganz normalen Shooter-Sequenz. Ne? Also man denkt auch nur so, ja, okay, ist ja nichts Neues so. Aber plötzlich hat das dann total die Wendung drin, wo du echt denkst, dass sowas habe ich noch nie gespielt. Weißt du, also, weil es ist eben so, dass du zwischendrin tatsächlich nur, wie der Name schon sagt, wow, wie kreativ, als Geist spielst und auch nur so dann weiterkommst, indem du gewisse Gegenstände manipulierst. Du kannst dann in Gegenstände reingehen und eben indem du sie manipulierst, explodieren lässt etc. pp., kannst du Menschen derart verschrecken, dass du von ihrem Körper Besitz ergreifen kannst. Und das ist eben die einzige Möglichkeit, wie du weiterkommst. Das heißt, du hast immer diesen, diesen Wechsel zwischen diesen Geistsequenzen, die auch teilweise sehr kreativ gestaltet wurden, das muss man echt mal so sagen, und dann eben wieder diese Shooter-Parts in dem Spiel. Und das ist schön balanciert eigentlich. Also nicht, dass du jetzt irgendwie so sagen würdest, okay, die Shooter-Sequenz geht mir jetzt schon viel zu lange, das ist so langweilig gerade oder so. Und eben genauso mit den Geist-Szenen, wo du dann irgendwann sagst, oh, ich habe jetzt langsam keinen Bock mehr. Es ist echt schön ausbalanciert so.
Er hat mir da als Geist Freiheiten oder ist es vollkommen linear aufgebaut? Also was du da machen kannst, um dann den nächsten Charakter zu übernehmen?
Es ist meistens ja relativ offensichtlich am Anfang. Aber muss auch dazu sagen, es ist eigentlich eher am Anfang, weil du musst dich ja erstmal in dieses Spielprinzip so reinfinden, weil, also ich persönlich habe sowas halt noch nie gesehen. Also du musst dann echt damit umgehen können erstmal. Von daher ist es am Anfang sehr offensichtlich, was du machen sollst. Aber es ist nämlich so, dass die Gegenstände gar nicht gekennzeichnet sind. Also du musst wirklich durch einen Raum gehen und alles ansehen, also hier A drücken ansehen, und erst dann wird für dich sichtbar, ob dieser Gegenstand dich weiterbringen kann oder nicht. Und da musst du auch erstmal teilweise die Reihenfolge herausfinden, was du jetzt zuerst machen musst, um überhaupt zu dem Gegenstand zu kommen, der dir eigentlich weiterhilft. Na, also zum Beispiel, du musst ja manchmal halt Menschen durch einen kompletten Raum jagen, bis du die wirklich so verschrecken kannst, dass du was mit denen anfangen kannst. Also manchmal hast du auch in Kämpfen diesen Wechsel dann drin. Na, also wo du dann ständig wieder aus deinem Wirt, also so heißt das, was du gerade benutzt, wo du dann aus deinem Wirt raus musst, wieder als Geist rumfliegst, keine Ahnung, wo dann auch wieder alles in Zeitlupe ist und du dir ein bisschen Zeit verschaffen kannst. Und dann musst du wieder in irgendeinen Gegenstand rein, um irgendwas explodieren zu lassen oder was auch immer. Und dann musst du aber wieder zurück in deinen Wirt. Und da gab es auch ein paar richtig fiese Stellen. Also ohne das irgendwie vorwegzunehmen. Ne? Aber es gab wirklich ein paar fiese Stellen, wo du diesen krassen Wechsel drin hattest. Mhm. Und echt, da musst du aber auch erstmal herausfinden, was musst du jetzt tun. Weil wenn du was Falsches machst, wird tot, du hast Pech gehabt. Ne? Und dann musst du halt schon gut drauf achten. Aber ich finde das total geil, weil ich hab sowas einfach noch nie gesehen.
Na gut, mir kommt da die ganze Zeit Messiah in den Kopf. Also
das habe ich nicht gespielt, dazu kann ich nichts sagen.
Ja, das haben vermutlich die Nächsten gespielt, glaube ich.
Das ja gut, aber wie gesagt, also so hab ich das noch nicht gesehen und ich fand es eigentlich sehr, sehr kreativ.
Was ist denn die Hintergrundgeschichte? Also warum läuft man da rum und als Geist?
Also am Anfang wirst du eigentlich nur kontaktiert von einem Freund, der in diesem Forschungszentrum arbeitet, was ja so ein bisschen abgelegen ist, fliegst da hin und sollst Informationen rausschaffen. Bis da, da ist eben, wie gesagt, diese Shooter-Sequenz, rennst rein, holst die Informationen und ballerst dich dann durch das Gebäude. Dann willst du gerade raus, wieder in deinen Hubschrauber und dann kommt eben ein kleiner Zwischenfall. Ne? So. Und letztendlich wirst du eben gefangen und dein Körper wird von deinem Geist getrennt. Ne? Mhm. Und dein Geist wird in so einem Container aufbewahrt. Ja, du grinst schon wieder. Ja, wie gesagt, dann kommt eben auch nochmal was dazwischen. Dein Geist wird freigelassen. Das ganze Forschungszentrum dreht total am Rad und will dich fassen. Geht aber natürlich nicht so gut, ne? Kann man sich ja denken. Und und dann nimmt das eben so deinen Lauf. Lauf. Ich kann schon nicht mehr quatschen. Das ist ja furchtbar.
Also du bist quasi auf der Flucht, soweit ich es verstehe. Und es ist weniger jetzt das,
ist es dann mehr auf Horror ausgelegt oder wegschaffen nur so?
Nee, also mit Horror hat das eigentlich gar nichts zu tun. Okay. Das ist, das ist eigentlich so, weiß nicht, so das Hauptding ist ja eigentlich das mit dem Shooter. Weil ich finde, das mit dem Geist kannst du gar nicht so kategorisieren, finde ich. Weil, wie gesagt, ich habe sowas noch nicht gesehen. Also ich könnte jetzt nicht sagen, das kannst du dem und dem zuordnen. Das ist so nicht.
Okay.
Wie weit bist du denn schon?
Ja, fast durch.
Fast eigentlich. Durch, da tauchen nur noch diese Kreaturen in diesem Tunnel auf. Da.
Ja.
Ja, die fand ich dann doch schon relativ gruselig.
Ja, stimmt. Ja gut, das muss man zugeben, weil teilweise sieht man die gar nicht. Also das sind halt so Kreaturen, die da rumrennen und manchmal weißt du nur, hier ist was im Raum, aber die erscheinen dir noch gar nicht. Also die kommen dann erst plötzlich, tauchen die auf und du denkst nur, ah. Aber ich finde, mit Horror hat es eigentlich nicht so viel zu tun. Es sind ein paar sehr atmosphärische Stellen drin, aber so richtig mit Horror und Erschrecken und ganz, ganz furchtbar eigentlich finde ich jetzt nicht. Ja, geil, halt Multiplayer. Ich habe gehört, dass viele den nicht so toll fanden. Ich fand den aber ehrlich gesagt auch gar nicht schlecht. Ja, ich fand den eigentlich lustig, den Multiplayer. Also so auch wieder, hat wieder so ein paar individuellere Sachen drin gehabt. War eigentlich spaßig. Ne?
Ja, jetzt musst du schon genauer ausführen, wie der Multiplayer überhaupt abläuft.
Ja, typischer Shooter-Multiplayer. Ja. Nur, dass du eben als Geist am Anfang rumfliegst und dir erstmal einen Typen suchst mit einer bestimmten Waffe, den du halt spielen möchtest. Und wenn der dir kaputt geht, dann suchst du dir einen neuen. Zwischenzeitlich kannst du sogar als Kanickel rumrennen. Das ist super.
Also es gibt, glaube ich, 3 bis 4 Modi. Also 3 bin ich mir sicher. Der eine ist halt dieses stupide Deathmatch. Mhm. Allerdings startest du, wie gesagt, als Geist. Und es gibt die ganz normalen Menschwürte. Die stehen benommen bereits auf der Karte rum, man muss sie nicht erschrecken. Aber jeder Mensch ist schwieriger zu erreichen. Und je schwieriger er zu erreichen ist, desto bessere Waffen, bessere Ausrüstung hat er meist. Weil wenn der Mensch quasi keine Munition mehr hat, dann ist der nutzlos für einen. Genauso gibt es jede Menge Explosivfässer und sonstige Gimmicks, in die man reingehen kann, mit denen man kämpfen kann. Automatisch Geschütze oder jetzt halt das Kaninchen. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch hinter einer Wand einen Schlüssel gefunden. Da konnte man dann als Schlüssel über die Map rennen. Das Witzige war, dass man als Schlüssel unzerstörbar ist. Leider konnte man als Schlüssel auch nicht so viele gegnerische Spieler töten.
Ja. Wie man sich sicher denken kann. Ja. Nee, der Schlüssel, die Killermaschine.
Killerkanickel.
Gemeingefährlich. Nee, das ist aber echt geil mit diesen explosiven Tonnen. Das hast du auch oft im Spiel. Dass du eben da rein musst und dann wartest du, bis dann der Mensch genau neben dir steht und dann machst du einmal Puff und dann ist vorbei. Und das kannst du eben auch im Multiplayer, also vor allem die logischerweise erkennen die dich dann nicht, weil du bist eben eine Kiste und sitzt dann in dieser Kiste drin und das, ja gut, das ist ein bisschen fies, eigentlich ist das schon fast wie...
Campen.
Genau, ja, wollte ich gerade sagen, ist eigentlich schon fast wie Campen, aber es macht Spaß.
Also geht für bis zu 4 Personen im Splitscreen und ist zwischendurch, also es ist wirklich sehr gut und das kann man auch ruhig mehrere Stunden mal spielen im Multiplayer.
Zum Abschluss noch eine Umfrage und zwar, was ist das nächste Spiel, auf das ihr euch so richtig freut? Aber unbedingt, wo ich am Erstverkaufstag quasi in den Laden rennen würdet, wenn es wirklich gut ist. Gut, bei Sebastian ist die Antwort wahrscheinlich Black Ops.
Ja, da ich ja jetzt erzählt habe, was ich mir auf jeden Fall kaufe, müsste ich ja jetzt bei der Umfrage eigentlich erzählen, was ich jetzt momentan spiele, ne? Rein von der Logik her. Nein, Black Ops, klar. Aber ich glaube, noch mehr freuen als auf Black Ops tue ich mich freuen tun auf...
freuen tun sein.
Ja, auf Darksiders. Darksiders werde ich mir auf jeden Fall holen, wenn es jetzt am 28. glaube ich, für einen PC rauskommt. Ansonsten nein, also wirklich richtig, richtig, richtig freuen tue ich mich auf Duke Nukem Forever. Ich finde, irgendeiner muss es heute in diesem Podcast mal gesagt haben, ich freue mich auf Duke Nukem Forever. Wie Bolle. Unglaublich.
Okay. Daniel, bei dir ist wahrscheinlich Guild Wars 2, da gibt es was Besseres.
Zurzeit wüsste ich nichts, auf was ich mich sonst irgendwie freuen soll, aber bei Guild Wars 2 bin ich auch erstmal skeptisch, obwohl ich da kräftig am Missionieren bin, bin ich trotzdem zurzeit noch sehr zurückhaltend, vielleicht auch, weil ich mich zu sehr mit dem Thema befasst habe und vielleicht auch zu hohe Erwartungen habe und einfach nur Angst vor der Enttäuschung habe. Also ich kann zurzeit keine richtige Einschätzung geben. Ich denke, ich werde mich aufs nächste 4 unheimlich freuen. Ja, und sonst zurzeit eigentlich nichts.
Tobias, die schwierige Entscheidung. Civilization 5 oder World of Warcraft Cataclysm?
Na, jetzt auf jeden Fall erstmal C5. Da muss ich ja nicht mehr so echt lange warten. Das ist der Vorteil. Ja, bin ich mal gespannt. Also ich bin da jetzt nicht so ultra euphorisch, aber wird bestimmt schon gut.
Timo, wie sieht's bei dir aus?
Ja, da ja leider Gottes alle meine Lieblingsserien nicht mehr fortgesetzt werden. Zum Beispiel Generals 2, auch das muss ich jetzt mal hier betonen. Oder natürlich alle Bullfrog-Klassiker.
Das sind, wird auch fortgesetzt.
Jetzt dieses komische Dungeon.
Ja, das, also das ist... Es ist ja schön, dass Kalypso Media sich quasi um die alten Serien jetzt kümmert. Mein Patricia 4, Tropico und so. Aber die Qualität der Titel lässt dann doch teilweise zu wünschen übrig. Ich denke, Dungeons wird da nicht viel anders da sein.
Ja, genau. Also, wenn ich mir was wünschen könnte, da es momentan keinen Titel gibt, auf den ich mich wirklich freue, jetzt mal in Klammern Mass Effect 3, was aber noch lange hin ist, dann wünsche ich mir EA, bitte hört zu, ich wünsche mir SimCity zurück, eine richtig anspruchsvoll. Ich wünsche mir zurück Rollercoaster Tycoon, ich wünsche mir zurück. Ich wünsche mir zurück Dungeon Keeper. Und hier natürlich Theme Hospital.
Jawohl.
Bullfrog Game.
Ich wollte reinrufen, Theme Hospital. Ich wollte es gerade noch reinrufen.
Ja, und selbstverständlich Generals 2.
Dana?
Also es gibt jetzt nichts, wo ich jetzt wirklich sagen würde, boah, ich kann es kaum erwarten und ich will das jetzt unbedingt haben oder so. Aber was mich auf jeden Fall interessieren wird und was ich auf jeden Fall auch dann spielen möchte, ist... Nachdem ich den ersten gespielt habe, möchte ich aber Witcher 2 spielen. Stille.
Nee, das wird definitiv ein interessanter Titel.
Ja, eben. Ich mein, also
die männlichen Kollegen werden ihr wahrscheinlich die ganzen Screenshots schon angeschaut haben.
Ja, das habe ich auch. Und das war auch dann so mein Gedanke. Bam. Hm?
Kennst du nicht?
Ich will Witcher 2. Also ja, ich weiß nicht, das interessiert mich unheimlich. Ich habe den ersten zwar noch nicht gespielt, das möchte ich aber jetzt auch nachholen, bevor ich den zweiten spiele. Weißt ja, hier chronologische Reihenfolge, wo wir wieder beim Thema sind. Aber ich habe eben den Trailer gesehen und ich fand das so toll, dass ich das unbedingt spielen möchte, ja.
Und du, Eis?
Also wenn dann jetzt was in naher Zukunft oder sonst wie ist, was mir jetzt einfallen würde, ist... Naja, also Gearbox könnte nochmal mein Herz zurückgewinnen und ja, wir reden jetzt wieder von Borderlands, wir waren ja hier schon mal wegen dem Spiel. Und zwar könnte Gearbox...
Borderlands, bestes Spiel ever.
Ja, jetzt...
Unbedingt im Koop spielen.
Es könnte wieder bergauf gehen für Gearbox, also was jetzt bezogen auf mich das betrifft, weil die haben sich ja mit mir ziemlich verscherzt, als sie sich dafür entschieden haben, den DLC selber anzubieten auf ihrer Site, ohne PayPal-Funktion, nur mit Kreditkarte und mit x-mal installieren und dann abgelaufen. Also das fand ich, da fühle ich mich ein bisschen verarscht. Kaufst du die Retail und die Leute, die es dann letztendlich über Steam bezogen haben, hatten da gar keine Probleme. Die DLCs waren direkt mit drin und Steam ja, ich sag mal Schrägstrich oder in Klammern DRM, könntest du oft installieren, zocken, wie sie wollen und du als Käufer von der Retail musst den DLC da direkt von dem Hersteller beziehen und darfst es nur, ich weiß nicht, was es war, 10 oder 15 Mal installieren. Jetzt kommt ja dann die komplette Edition, sag ich mal.
Game of the Year Edition.
Und ich denke mal, sobald die in den Läden ist, werde ich da wieder zugreifen und mitsamt den DLCs und da mal wieder mindestens mit einem Kollegen, das wird der Malle sein, wieder durch den Koop heizen und Diesmal auch, du kannst dann auch, wenn du dann ja, dabei bist.
Aber ja, ich bin jetzt dann auch dabei, Borderlands zu spielen. Ja,
den Krischhoff, den nehmen wir auch noch mit.
Den, ne? Krischhoff noch, ja. Und dann zu viert dann da mindestens zweimal das Hauptspiel oder beziehungsweise komplett alles
durch zu PC. Wir wissen ja schon, wie es ausgeht. Die wissen es ja noch nicht, oder?
Ja, schon. Aber es ist Krischhoff, ja jetzt auch nicht das.
Ich gewinne?
Wie immer. Außer bei BlazBlue.
Du Spawnkiller, du.
Gleich mal eine Runde Guitar Hero.
Auf jeden Fall.
Du verlierst.
Wie kann man bei Guitar Hero verlieren? Spaß für jeden.
Was war das? Da hasst jemand Guitar Hero.
Ich warte
ganz, ganz stark auf Alice Madness Returns. Also ich bin so wahnsinnig darauf gespannt, das ist, gibt's gar nicht. Ich meine, wir warten seit Ewigkeiten auf den Nachfolger vom ersten Teil, der so grandios und immer noch, wer heute noch nicht gespielt hat, unbedingt kaufen gehen. Kaufen gehen, kaufen gehen. Es gibt kein besseres Action-Adventure quasi.
Ja, das ist mir auch vorhin entfallen. Also auf das Spiel warte ich auch unheimlich. Ich habe die beiden Trailer, die es da mittlerweile gab und diese teilweise aufgetauchten Spielszenen im Internet, habe ich auch schon verschlungen und so. Allein die Stimme von der Grinsekatze wieder zu hören im Original und die Geschichte, es ist einfach dieser Wahnsinn, der dahinter steckt, ein gewohntes Szenario zu nehmen und völlig umzudrehen. Und vor allen Dingen die Frage, was passiert jetzt im zweiten Teil? Wie kann das noch weiter getoppt werden?
Ich muss, also, warum habe ich das jetzt nicht? Ja, weil ich stehe total auf den ersten Teil. Das ist ja mal so ein geiles Spiel. Was ich aber ziemlich schade fand, das habe ich, glaube ich, mal gepostet im Forum. Was ich so schade fand, dass das ist mir gerade vor kurzem, als ich es dem Herrn neben mir mal gezeigt habe, aufgefallen, dass die Synchro in Zusammenarbeit mit dem Bildmaterial extrem schlecht ist. Das fand ich ein bisschen schade. Das ist also, die sagt was und dann eine Minute danach macht sie dann die Bewegung dazu. Ich weiß jetzt, dass du die deutsche Version gespielt hast. Vielleicht liegt es an der. Meinst du? Kann sein. Ja, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, das war total geil und ich hoffe mal, dass das dann im zweiten stimmiger ist. Aber das war so ein abgedrehtes, geiles Spiel.
Meine abgedreht Fasse. Ist das Stichwort. Genau das ist diese Faszination an dem Spiel.
Übel.
Diese bekannte Welt von Alice in Wonderland in so einem verdrehten, bizarren Universum zu erleben. Und das ist
ja vor allem. Ja, also wenn man jetzt nämlich auch so ein Fan von dem Film ist wie ich, weil den gucke ich ja heute noch, dann wird man auch immer wieder dann diese Parallelen sehen, ne, wo du dann immer wieder denkst, daher haben die das dann genommen. Ne? Ich meine, klar, es gibt viele Abweichungen im Spiel, aber man sieht dann doch immer wieder dann, wo es dann übernommen wurde und du denkst ja, nur geil. Also das dann auch mal so zu sehen, so einen Trip will ich nicht haben, sag ich dir.
Das ist, wie gesagt, ich kann nur wiederholen, wer das Spiel noch nicht gespielt hat, das muss definitiv
unbedingt nachgeholt
mit System Shock 2 und Deus Ex ganz oben auf der Liste.
Alle gleichzeitig. 60% aller Anwesenden haben Alice übrigens nicht gespielt, hat eine Blitzumfrage gerade ergeben mit dem Zeichen.
Ja, weil du jetzt gerade so schön gesagt hast, ja gut, System Shock, ach, das könnte man jetzt auch wieder pimpen und überhaupt ist auch ein saugeiles Spiel, sogar der erste. Wenn man sich drauf einlässt, es ist schwierig, weil es ist nicht gut gealtert. Das ist halt so bei dem Spiel.
Dafür gibt es Fans, die ganz tolle Mods erstellen.
Die Texturen und so weiter wieder hoch auflösen oder zumindest hochauflösender, als es mal war. Aber
außerdem muss man den ersten Teil unbedingt gespielt haben, um den zweiten noch besser zu finden.
Ja, nachvollziehen zu können. Aber du hattest jetzt zuletzt noch gesagt, Deus Ex und naja, jetzt ärgere ich mich natürlich, jetzt habe ich vorhin Borderlands da genannt, weil es jetzt das nächstgreifende war für mich, aber so gesehen freue ich mich jetzt schon auf ein drittes Deus Ex. Da muss man aber meiner Ansicht nach mit einer Einstellung rangehen, dass man eben sagt, es kann nicht so gut werden wie der erste Teil, es wird kein Deus Ex und wenn dann noch ein viertes oder fünftes kommt, es kann nicht so gut werden, weil das die Zeit hat gestimmt, wo es rausgekommen ist, der ganze Inhalt vom Spiel hat gestimmt und jetzt Was sie gut gemacht haben, ist, dass sie nicht gesagt haben, okay, wir machen jetzt einen Nachfolger in dem Sinne, sondern sie haben das Setting ja vor den ersten Teil platziert und das ist eigentlich genau richtig, weil so können sie nicht, ich sag mal, wenn das Spiel jetzt nicht so toll wird, so können sie nicht zu viel kaputt machen von dem Universum oder dass man sagt, die verdrehen jetzt irgendwelche Tatsachen oder Abläufe. Das haben sie gut gemacht, denn zumal dann noch der Aspekt dazu kommt mit der Augmentation, dass man sagt, es ist nicht alles hier mit Mikroinstallation, sondern es ist noch viel auf mechanischer Basis, ist auch ein interessanter Aspekt, dass man die Augmentation halt eben eher noch offensichtlich sieht an den Personen und ja, also was bei so neueren Spielen oder jetzt so neue Auflagen, will ich es jetzt mal nennen, macht dann natürlich immer Angst, dass es, die Angst der Portierung, nenne ich es mal, von Konsole auf PC, das ist immer so das größte Manko, was ich sehe oder die Möglichkeit. Und ich freue mich drauf. Ist interessant, auch mal jetzt einen neuen Charakter und nicht so, wie es in Deus Ex 2 verhunzt worden ist. Da, das war ja eine absolute Konsolen-Schrottportierung, also ist leider so. Und ich würde dann schon sagen, dass wenn es ein Spiel gibt, wo ich sage, das muss ich sofort haben, da warte ich nicht auf irgendeine Box oder auf irgendeine Reduzierung, dann ist es Deus Ex Human Revolution.
Und zum Abschluss, finde ich, sollte Sebastian noch einen Flachwitz zum Besten geben.
Oh Gott.
An der Mangelung an Philipp. Grüße.
Hallo Philipp. Hatten wir den schon? Was ist weiß, steht hinterm Busch und hat ganz tolle Angst?
Schüchterne Milch.
Schüchterne Milch.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Podcasts angelangt. Ich hoffe, es war interessant und informativ. Ihr sollt am besten einfach fast alle genannten Spiele kaufen und spielen. Also, das ist
auch geil.
Vor allem Borderlands. Playmore Borderlands.
Und alle an EA schreiben, dass General 2 endlich erscheint. Und wir hören uns Ende Oktober wieder. Bis dahin, viel Spaß bei der nächsten Schwemme anspielen.